DW Menschen und Märkte.
Das Brexit-Chaos geht weiter. Der dadurch entstandene Schaden ist schon jetzt immens. Die deutschen Exporte legen nicht mehr zu. Und außerdem, warum Zwiebeln ein politisches Gemüse sind. Herzlich willkommen zu diesen Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Unterhändler der Europäischen Union und Großbritanniens haben am Montag neue Gespräche aufgenommen, um einen ungeregelten Brexit doch noch zu verhindern. Wir haben gestern darüber berichtet und auch erwähnt, dass Brüssel sehr skeptisch ist, was die Erfolgschancen angeht. Inzwischen wurde bekannt, dass auch die britische Regierung nicht mehr an einen Erfolg der Gespräche glaubt. Das geht aus einem Memo hervor, das britische Medien aus Regierungskreisen erhalten haben wollen und dessen Echtheit inzwischen vom Büro des Premierministers bestätigt wurde. Jens-Peter Marquardt aus London.
Die Botschaft aus der Downing Street ist klar. Zitat:
Entweder wir treten am 31. Oktober ohne Abkommen aus, oder es gibt eine Wahl und wir treten nach dieser Wahl ohne Abkommen aus.
So die Botschaft aus dem Amtssitz des Premierministers an den konservativen Spectator. Der Absender bleibt anonym, aber die Wortwahl deutet auf den Johnson-Berater Dominic Cummings hin, der vor dem Referendum 2016 die Austrittskampagne organisiert hatte und jetzt als mächtigster Strippenzieher in der Downing Street gilt. Auch Amber Rudd, die bis vor kurzem noch Johnsons Sozialministerin war, deutet auf Cummings.
It sounds angry and desperate.
Das hört sich wütend und verzweifelt an. Eine Regierung sollte solche Worte nicht benutzen. Man kann nur davon ausgehen, dass es aus dem Zentrum der Downing Street kommt, vom Berater des Premierministers, von Dominic Cummings. Andernfalls wäre das längst dementiert und Leute wären entlassen worden.
Hoffnungen auf einen Erfolg der Verhandlungen in Brüssel macht das Memo aus der Downing Street nicht. Im Gegenteil, es hat schon einen Schuldigen für das Scheitern dieser Gespräche ausgemacht, den irischen Premierminister Leo Varadkar.
Varadkar will nicht verhandeln. Er setzt auf ein zweites Referendum. Merkel und Macron werden Barnier nicht drängen, solange Irland nicht verhandeln will. Diejenigen, die gehofft haben, Merkel würde uns helfen, wurden enttäuscht.
Der Text mündet schließlich in Drohungen. London werde alles tun, um die Verschiebung des Austritts zu verhindern. Ein weiteres Verhandlungsangebot werde es nicht geben. Und die Länder, die jetzt eine Verschiebung unterstützten, müssten sich ganz hinten anstellen, wenn es um die künftige Zusammenarbeit mit Großbritannien gehe, auch in Sicherheits- und Verteidigungsfragen. Im Übrigen sei der Zusammenbruch der Gespräche nur gut für die bereits in einigen Wochen erwartete Neuwahl des Unterhauses.
Die größte Folge wird sein, dass das uns hilft, die Wahl zu gewinnen, indem wir das Lager der Austrittswilligen hinter uns bringen und danach ohne Deal austreten.
Sollten die Konservativen die Wahl gewinnen, und in allen Umfragen sind sie derzeit zumindest die stärkste Partei, würde auch eine Verschiebung des Austrittstermins den No-Deal-Brexit nicht verhindern. Mit schweren Folgen, vor allem für Großbritannien selbst, das machte heute erneut eine Studie des Institute for Fiscal Studies in London deutlich. Danach könnte das britische Haushaltsdefizit im No-Deal-Fall auf den höchsten Stand seit 50 Jahren steigen. Die Opposition hat allerdings die Hoffnung nicht aufgegeben, Boris Johnson noch zu stürzen, eine vorgezogene Neuwahl zu gewinnen und die Briten noch einmal in einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft abstimmen zu lassen. Auch Ex-Ministerin Rudd, immer noch eine namhafte Konservative, setzt sich jetzt erstmals dafür ein.
If we had a referendum, we might have a chance of trying to do that.
Ein zweites Referendum könnte den Widerspruch zwischen direkter und repräsentativer Demokratie lösen. Natürlich würde eine solche Volksabstimmung Uneinigkeit stiften, aber wir sind in diesem Land ohnehin schon gespalten.
Let's acknowledge that is what's going on in this country at the moment anyway.
Auch Angela Merkel hält ein Austrittsabkommen inzwischen für unwahrscheinlich. In einem Telefongespräch mit Boris Johnson machte die Kanzlerin nach Angaben aus der Downing Street deutlich, dass Nordirland in der Europäischen Zollunion bleiben müsse. Dazu ist die Johnson-Regierung aber nicht bereit.
Während also alles auf eine schmutzige Trennung zwischen der EU und Großbritannien hinausläuft, erwarten Konjunkturexperten nichts Gutes. Schon jetzt habe das Brexit-Drama einen Milliardenschaden angerichtet, hat der Deutsche Außenhandelsverband BGA errechnet. Und fast noch schlimmer, die Exporte deutscher Waren in alle Welt werden in diesem Jahr wohl stagnieren. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Die deutsche Exportwirtschaft steht nach Erwartungen des Bundesverbands Großhandel, Dienstleistungen und Außenhandel BGA vor einem schwierigen Herbstquartal. Das Wachstumstempo im Außenhandel nähere sich der Nulllinie, sagte der Präsident der Exportwirtschaft Holger Bingmann. Die Folge der US-Handelskriege, beispielloser Drohungen und Strafzölle, hätten die exportorientierte deutsche Wirtschaft kalt erwischt. Weltwirtschaft und Welthandel büßten an Kraft ein. Die Exportwirtschaft müsse das Jahr 2019 abschreiben und erwarte allenfalls eine schwarze Null. Allein der Brexit hätte katastrophale Folgen für den deutschen Außenhandel. Im ersten Halbjahr habe der deutsche Export durch den erwarteten Brexit bereits einen Schaden in Höhe von 3,5 Milliarden Euro erlitten. Das wahre Ausmaß werde sich indes erst im nächsten Jahr zeigen. Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Herbstprognose vor wenigen Tagen nach unten korrigiert und sehen die deutsche Wirtschaft bei einem Jahreswachstum von nur noch 0,5% aktuell am Rande einer Rezession, die jedoch 2020 wieder in leichtes Wachstum münden soll.
Johannes Frevel über die Exportprognose des Außenhandelsverbands BGA. Mit dessen Präsident Holger Bingmann habe ich vor der Sendung gesprochen und ihn gefragt, was die Gründe sind für den schwächelnden Export.
Es liegt unserer Meinung nach sicherlich überwiegend an dieser Eskalation, die in der ganzen Welt derzeit stattfindet, die vielerlei Auswüchse hat, aber doch eine ganz zentrale Auswirkung hat, nämlich eine erhöhte Unsicherheit mittelständischer großer Unternehmen, die definitiv kontraproduktiv für eine positive Wirtschaftsentwicklung ist.
Sie haben der US-Administration Foulspiel vorgeworfen. Sie sprechen von einer lähmenden Wirkung des Brexit. Wie genau wirkt sich beides auf die Exporte aus? Was lähmt da?
Also ich glaube, beim Brexit kann man es am deutlichsten sagen. Wir gehen davon aus, dass in diesem Jahr hochgerechnet mindestens ein Schaden von 3,5 Milliarden Euro für die deutsche Wirtschaft eintreten wird. Der mag sogar schrecklicherweise noch größer werden, denn wir haben ja erlebt, dass zu Anfang des Jahres viele Unternehmen ihre Lager noch sehr stark gefüllt haben, die jetzt ein Stück aufgebraucht werden. Also oder durch eine weitere Verunsicherung rund um den 31. Oktober oder wann auch immer noch zusätzlich Unsicherheit kommen. Also das heißt, es ist mindestens schon mal ein sogenannter Schaden von 3,5 Milliarden. Der kann aber durchaus noch mehr werden. Mit den Amerikanern ist es so, dass wir sogar einen Anstieg des Exports nach Amerika derzeit haben. Genauso wie im Übrigen auch nach China wir einen Anstieg haben. Das heißt aber nicht, dass nicht die Verunsicherung, die um das Foulspiel und dieses unerwartete, immer wieder neue Ideen, neue Beschränkungen, neue Auflagen mit sich bringende Handeln des amerikanischen Präsidenten einfach zu einer hohen Unsicherheit führt.
Aber wie passt das zusammen? Sie sagen mehr deutsche Exporte in die USA, mehr deutsche Exporte nach China und trotzdem unterm Strich kaum Wachstum.
Schauen Sie an, England ist ein extrem wichtiger Markt für uns und auf einmal verlieren wir in einem hohen Maße. Auch innerhalb der Europäischen Union wird es langsamer und wir tun uns keinen Gefallen damit, dass wir ein Handelsabkommen wie CETA fertig zur Ratifizierung haben und es liegt so ein bisschen wie Blei und es wird nicht fertig. Also das heißt, positive Effekte, die wir haben, setzen wir nicht konsequent um. Mercosur befindet sich leider noch nicht in der Phase der Ratifizierung, sondern in der Phase der Formulierung. Auch hier stellen wir uns so Stück für Stück ein Bein aus Österreich nach Frankreich und zurück. Das heißt, wir nutzen diese Chancen des Wachstums, die wir hätten, nicht konsequent. Und wir müssen miteinander im Gespräch bleiben, um weiterzukommen.
Zu den Freihandelsabkommen möchte ich gleich nochmal kommen. Vorher nochmal zu Großbritannien. Das ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland. Inzwischen nach Ihren Angaben, nach Ihren Zahlen, aber weniger wichtig als Handelspartner als Polen. Wie soll das weitergehen?
Also ich finde, dass die Länder, wie in ehemaligen osteuropäischen Ländern, wichtige Träger der europäischen Wirtschaft geworden sind. Das sehen Sie in der Automobilindustrie, das sehen Sie im Handel, das sehen Sie in der gegenseitigen Dienstleistungsbilanz. Diese Länder sind wirklich in einem tollen Maße Teil der Europäischen Union geworden. Deswegen sehe ich es nicht jetzt immer nur als Abrutschen des United Kingdom, sondern auch ein wirklich berechtigtes Anwachsen dieser Länder. Aber wenn Sie mich zum United Kingdom fragen, dann haben wir einfach dieses Stück Unsicherheit. Wir wissen eigentlich noch nicht, was Ende diesen Monats, und der kommt ja relativ schnell, passiert. Und selbst wenn wir jetzt ausrechnen, dass es schon so und so ein Schaden ist, selbst wenn wir uns vorbereiten auf die und die Maßnahmen, Da wird noch viel mehr sein, Dinge, die wir heute uns noch gar nicht so richtig vorstellen. Vielleicht kleinere, vielleicht größere, die wir nicht so im zentralen Fokus haben, die sich aber alle auswirken werden. Und davor habe ich große Befürchtungen.
Nun beklagen Sie und Ihr Verband die schwarze Null bei den Exporten, also die Stagnation. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg dagegen verurteilt das, wie sie sagte, das Märchen vom endlosen Wirtschaftswachstum. Ist die Fixierung auf ständiges Wachstum nicht das eigentliche Problem?
Ich schätze Greta Thunberg total. Sie hat etwas in Bewegung gebracht. Das, was sie leistet, ist etwas Außergewöhnliches. Aber um die Maßnahmen umsetzen zu können, für die sie richtigerweise aufruft, benötigen wir ein Wirtschaftswachstum, benötigen wir eine stabile Wirtschaft, die Leistungen erbringen kann, die momentan in der Gesetzgebung umgesetzt werden. Ich gehe aber durchaus noch ein Stück voraus. Auch wir als Verband sind in Überlegungen dran, was können wir denn noch anbieten? Also wir können nur das anbieten, was wirtschaftlich vertretbar ist. Aber vielleicht gibt es noch steuerliche Incentivierungsmodelle. Vielleicht gibt es noch Ideen, die man anbieten kann. Das heißt, gemeinsam diese Ideen mal abzuarbeiten, ist absolut sinnvoll. Aber ich bleibe dabei, wenn die Wirtschaft kein Geld verdient, dann wird es noch ein Stück schwerer, die richtigen Ideen von Greta Thunberg umzusetzen.
Holger Bingmann war das, Präsident des Bundesverbandes Groß- und Außenhandel. Für die deutschen Exportsorgen und das Brexit-Drama interessieren sich in Indien wahrscheinlich nicht allzu viele Menschen. Dort erhitzt derzeit eine ganz andere Entwicklung die Gemüter. Die Preise für Zwiebeln steigen seit Wochen und haben inzwischen ein so hohes Niveau erreicht, dass auch Volksvertreter nervös werden. Denn die Zwiebel ist in Indien ein politisches Gemüse. Tobias Zacher aus Neu-Delhi.
Der Mehrauli-Markt im Süden von Neu-Delhi. In einer der engen Gassen ist Sunita Kumani auf der Suche nach günstigen Zwiebeln. Denn seit Wochen steigen die Preise. Ein Problem für die Hausfrau. Zwiebeln sind für mich unverzichtbar. Für meine Familie brauche ich etwa 1 Kilo pro Woche. Wie sollen wir sonst essen? Ich würde auch 100 Rupien pro Kilo bezahlen. Aber dann müssten wir auf andere Zutaten verzichten und hätten weniger zu essen. Zwiebeln gehören zu den wichtigsten Zutaten in der indischen Küche. Mittags, zum Abendessen und auch immer wieder zum Frühstück. Und wenn Geld oder andere Zutaten knapp sind, dann essen die Menschen in einigen Regionen schlicht Kanda Bakari, Zwiebeln mit Brot. Doch diesen Sommer haben Überflutungen Teile der Ernte zerstört. Die steigenden Zwiebelpreise, sie betreffen viele Menschen. Sunita Kumani kauft ihre Zwiebeln heute bei Manolal für 50 Rupien das Kilo, umgerechnet gut 60 Cent. Um Geld zu sparen, hat sie extra einen Umweg auf sich genommen. Denn normale Markthändler, wie sie überall in der Stadt stehen, verlangen mindestens 1/3 mehr. Als Großhändler für Zwiebeln und Kartoffeln hat Manolal einen Vorteil. Die Geschäfte laufen gut. Im Moment kommen mehr Kunden, weil es bei mir besonders günstig ist. Trotzdem sollte der Preis weiter sinken. 30 Rupien wären ein fairer Preis, vor allem für ärmere Menschen. Die Zwiebel ist das politischste Gemüse Indiens. Vor allem im dicht besiedelten Norden ist sie beliebt. Und die vielen Menschen dort können mit ihren Stimmen wahlentscheidend sein. In 3 Bundesstaaten Indiens wird in diesem Jahr noch gewählt. Ernährungsminister Ram Vilas Paswan kämpft deshalb gegen hohe Zwiebelpreise. Wir haben maximale Lagermengen festgelegt und außerdem ein Exportverbot für Zwiebeln verhängt. Außerdem wurden öffentliche Vorräte angezapft und sogar Zwiebeln aus Ägypten importiert. Trotzdem ist der Preis für das Kilo derzeit doppelt so hoch wie noch im August. Und Experten erwarten, dass sich die Lage erst entspannt, wenn die nächste Ernte auf den Markt kommt. Wegen der vielen Überschwemmungen passiert das aber in diesem Jahr erst Mitte November.
Mit diesem Bericht aus Neu-Delhi sind wir am Ende des heutigen Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christoph Grove, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.